zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Etonitz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rilsing. Der 16. Spieltag ist vorbei. Und wir haben unseren Herbstmeister, der FC Schalke 04, sichert sich also bereits am 16. Spieltag die vorzeitige Herbstmeisterschaft durch einen 1:0-Sieg gegen die Freunde aus Nürnberg. Dazu natürlich das Bosserbeben bei Fortuna Düsseldorf. Alaus weg, Mislint hat da, Sportdirektor Weber jetzt auch noch weg und bald vielleicht auch Trainer Markus Anfang. Und auch beim KSC werden es wohl ungemütliche Weihnachtstage. Erst die Entlassung von Co-Trainer Zlatan bei Ramovic und dann das knackige 4:0 zu Hause gegen Paderborn, bei dem man sehr desolat gespielt hat und deshalb auch verdient so hoch verloren hat. All das und noch viel, viel mehr erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Also starten wir direkt mal rein. Design dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich. Bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen. Bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs.
Die große Tornetz-Tipp-Analyse mit eurem Top-Tipper Tornetzer Jan Klein-Rilsing.
Tornetz-Tipp-Analyse mit mir, eurem Host Jan Klein-Rilsing. Wir schauen uns an, wie gut bzw. wie schlecht ich getippt habe und beginnen am Freitag Spielvereinigung Greuther Fürth gegen Hertha BSC Berlin. Da habe ich auf einen knackigen 3-1-Sieg der Hertaner bei Fürth getippt, auch in der Hoffnung natürlich, dass Fürth eventuell ja doch überraschen kann. Und sie haben es geschafft, haben den Aufwärtstrend der Tana so ein bisschen wieder stoppen können und ja, sich ein 3:3 erkämpft. Also 3 Tore für Hertha hat gepasst, aber Fürth haben Comeback-Qualitäten bewiesen unter ihrem neuen Trainer, wie schon in der Vorwoche gegen den 1. FC Nürnberg im Franken-Derby und sich am Ende dann auch verdientermaßen diesen Punkt gesichert. Dann habe ich gedacht, dass Dynamo Dresden zu Hause ja auch weiter positive Erfolgserlebnisse einfahren kann gegen Eintracht Braunschweig, die zwar zuletzt auch gewonnen haben, aber ich habe gedacht so, ja, Rudolf-Habig-Stadion in Dresden, die Stimmung, Flutlicht, das muss doch eigentlich alles dafür sprechen, dass Dresden das gewinnen kann. Also habe ich 2:0 getippt. 2 Treffer für Dresden, passte auch wieder, aber Eintracht Braunschweig und vor allem Christian Conte habe ich eines Besseren belehrt und einen super Auftritt hingelegt und so am Ende dann mit 3:2 gewinnen können. Also auch dort keine Punkte für mich. Und auch bei der Partie Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Kaiserslautern bin ich mit genau 0 Points rausgegangen, habe 3:1 für die Lauterer getippt, auswärts auf der Alm. Am Ende ein ja eher langweiliges 0:0. Dann haben wir die Partie Karlsruhe SC gegen den SC Paderborn gehabt. Da habe ich gesagt, yo, das wird ein Unentschieden. Klar, Zlatan Ibrahimovic als Co-Trainer entlassen, Negativaspekt beim KSC, aber ich habe gehofft auch, dass sie den Negativtrend stoppen können, dass Christian Eichner Lösungen findet gegen SC Paderborn, der zuletzt auch nicht super in Form war. Deswegen das Unentschieden, womit beide dann sich so ein bisschen auch im Tabellenmittelfeld, also in der oberen Tabellenhälfte, ja anbieten können, festsetzen können. Am Ende zwei gelb-rote Karten beim KSC und ein Laurin Kurda beim SC Paderborn, der heute richtig Bock hatte zu treffen. 4:0 Sieg am Ende deutlich für den SCB und damit auch die Krise beim KSC verlängert. Also auch da 0 Punkte. Beim fünften Spiel an diesem Spieltag, Magdeburg gegen Kiel, habe ich gedacht, ja, die Kieler gewinnen 3:1 beim FCM. Magdeburg noch nicht ganz so stabil in meinem Kopf und Kiel, habe ich gedacht, ja, die können auch mal wieder einen Sieg vertragen. 3 Treffer hat Kiel erzielt, aber Magdeburg ihrerseits auch 3 Treffer, also am Ende 3:3 und für mich bedeutet das 0 Punkte. Hannover 96, VfL Bochum, habe ich gedacht, gut, die 96er nochmal kurz vor Weihnachten einen kleinen Run hinlegen, zum Ende der Hinrunde sich da nochmal richtig oben festsetzen gegen VfL Bochum. Klar, unter Uwe Rösler, schwer zu bespielende Mannschaft, trotzdem heimisches Stadion, Flutlicht, Hannover 96, das müsst ihr doch gewinnen. Am Ende hatte Timo Horn etwas dagegen und das Spiel endete 0:0. Und bei 0 sind wir auch schon bei meinem Zwischenergebnis 0 Punkte nach 6 getippten Spielen. Also ihr merkt schon, Zweitliga-Experte, dieser Mann verdient einen eigenen Zweitliga-Podcast. Dann kam aber der Sonntag und da habe ich dann doch nochmal, ja, etwas Ergebniskosmetik betreiben können. Zum einen Darmstadt gegen Preußen Münster, also Domus Darmstädter gegen Preußen Münster, mit denen ich auch emotional verbunden bin. Hab trotzdem für Domus Darmstädter getippt, 2:1. Sind momentan gut in Form und am Ende gewinnt Darmstadt mit 1:0. Also Tendenz passt, 3 Punkte für mich. Die SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf. Da habe ich am Ende 4:0 für Elversberg getippt, weil Fortuna Düsseldorf momentan viel Unruhe und Elversberg, wenn die einmal ins Laufen kommen, dann haben die richtig Bock. Am Ende war es sogar ein eher schmeichelhafter 1:0-Sieg für Elversberg, aber schmeichelhaft ist mir scheißegal, denn die Punkte habe ich trotzdem gerne mitgenommen. 2 weitere Punkte für mich, also nach 8 Spielen. 5 Punkte, die ich bisher gesammelt habe. Und dann noch das Duell der zwei Freunde, Schalke-Nürnberg. Da habe ich 3:2 getippt. Wie töricht von mir, die beste Defensive der Liga. Bekommt 2 Gegentreffer. Naja, so ist es nicht gekommen. Aber am Ende knappe 1:0-Sieg für den S04 im Freundschaftsduell. Und für mich bedeutet das 3 weitere Punkte. Also aus 9 Spielen 8 Punkte geholt. Wäre ich irgendwo Trainer, wäre ich jetzt schon längst entlassen. Zum Glück sitze ich hier in meinem warmen Zimmer in Köln und rede einfach nur schlau her. Also, das war meine Tippanalyse für den 16. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. So Leute, starten wir direkt also rein in diese Folge und wo sollen wir anfangen? Am besten am Anfang, und da rede ich nicht von Düsseldorf-Cheftrainer, nein, wir sprechen über die Spielvereinigung Greuther Fürth. Die haben am Freitagabend nämlich Hertha BSC Berlin empfangen, beide mit ordentlich Rückenwind reingekommen in diese Partie. Die Hertha, ja, mit einem Positivlauf, gekrönt ja unter anderem durch den 6:1 Pokalsieg gegen den ersten FC Kaiserslautern und auch die Mannschaft vom neuen Trainer Heiko F. Vogel hat nach dem Unentschieden gegen den ersten FC Nürnberg, als man dann ja auch nochmal zurückgekommen ist, zweimal enorme Moral gezeigt und auch Selbstbewusstsein tanken können für dieses sehr schwierige Heimspiel gegen einer der Aufstiegsfavoriten in dieser zweiten Liga. Dementsprechend ging diese Partie auch ja so los, dass Hertha BSC Berlin das Kommando übernommen hat und die Spielvereinigung Greuther Fürth in ihrem 4-4-2-System mit 2 engmaschigen Ketten erstmal verteidigt haben, nur Gotha und Futschkoi standen so in Richtung Mittellinie und die Hertaner mussten sich halt da durchkombinieren, haben wieder auf ihre bewährte Innenverteidigung aus Martin Dardai und Leistner gesetzt. Kenneth Eichhorn auch wieder zurück. Also die Zeit der Experimente ist jetzt erstmal wieder vorbei bei den Herthanern. Und sie haben halt, wie gesagt, von Anfang an das Kommando übernommen. Vor allem über die starken Flügel Winkler und Riese für sehr viel Betrieb gesorgt. Wie gesagt, am Anfang musste die Spielvereinigung Greuther Fürth vor allen Dingen schauen, dass sie natürlich keinen Gegentreffer kassieren, haben sich aber im Laufe der Partie für mich deutlich stabilisiert, sich mehr getraut, mussten natürlich auch, lagen ja dann auch relativ zeitig mit 2:0 zurück, Doppelschlag Rese Schuler in Minute 33 und 36, mussten dann natürlich kommen. Und das fand ich gut, dass auch vor allem die Führungsspieler, wie ein Julian Green, wie ein Felix Klaus und dann vor allen Dingen auch Branimir Gotha, die Verantwortung übernommen haben, das Spiel an sich gerissen haben. Und Gotha war es dann ja auch, der dann für die Fürther den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen konnte. Hat er nicht mal wieder gezeigt, warum er so wertvoll ist für die Fürther. In dieser Saison ist er ja so ein bisschen auch abgetaucht oder mit der Mannschaft untergegangen. Aber ist natürlich einer für Zweitliga-Verhältnisse überragender Stürmer. Gute Schusstechnik, Dribbelqualitäten und vor allen Dingen, er hat halt auch das Auge für die Räume, weiß, wo er sich dann platzieren muss, beziehungsweise wie er dann auch am besten seine Mitspieler anspielen kann. Und deshalb auch, ja, wichtig, dass Heiko Vogel ihn zumindest jetzt für dieses Spiel wieder in die gewohnte Form bekommen hat, dass auch einfach, ja, guter Fußball gespielt werden kann. Das ist es halt, dass Fürth wieder einen Fixpunkt hat, einen Spieler, auf den sie vielleicht auch mal ein, zwei gegnerische Verteidiger eher fokussieren und dadurch dann auch Räume für eben die schnellen Flügelspieler wie ein Felix Klaus, wie ein Aaron Keller entstehen können, um dann auch die Tiefe mehr zu belaufen, zu attackieren. Hat man dann ja auch vor allen Dingen in Hälfte 2 des Öfteren gemacht. Da schwamm Hertha dann auch teilweise so ein bisschen, wenn dann vor allem so ein Futkoi mal mit dem Toni Leistner ins Laufduell geschickt wurde. Da hat Futkoi deutliche Tempo-Vorteile. Nichtsdestotrotz, Hertha BSC Berlin haben sich ja jetzt unter Leitl stabilisiert und sind jetzt mittlerweile auch ein absolutes Top-Team. Die Connection zwischen Mannschaft, Trainer passt. Er hat seine Formation gefunden, er hat seine Stammelf gefunden, zumindest 7, 8 Spieler, die halt permanent auf dem Rasen stehen und eine Führungsrolle in der Achse bilden. Und dementsprechend ist es auch immer, oder muss man bei Hertha BSC Berlin immer damit rechnen, dass sie auch, wenn sie gerade mal unter Druck gesetzt werden vom Gegner, trotzdem irgendwie dann in einem Moment eine Lücke finden, wo der Gegner dann 1-2 Sekunden mal nicht aufpasst und dann sind sie halt da, so wie dann beim 3:1 durch eben, beziehungsweise beim 3:2, pardon, weil in Hälfte 2 Felix Klaus erst noch getroffen, aber beim 3:2 dann durch Lukas Schuler ist dann halt wieder etwas Raum da, der sich dann halt öffnet. Hat man auch gemerkt, nach dem 2:2 hätte der BSC Berlin, kann dann auch wieder das Tempo hochfahren und aktiver wieder spielen. So, und danach aber wieder das gewohnte Bild, führt am Drücker, Hertha BSC Berlin zieht sich wieder zurück und da waren sie für mich dann auch ein bisschen zu passiv. Klar, der Druck der Fürther wurde immer größer, sie haben es auch gut gemacht, aber trotzdem, als Mannschaft mit so viel individueller Qualität muss es Hertha BSC Berlin dann halt auch schaffen, mehr Entlastungsangriffe zu fahren und den Gegner dann auch durch eigene Offensivaktionen vom eigenen Kasten fernzuhalten. Das ist meiner Meinung nach nicht so gut geglückt, wie es hätte sein müssen, ganz klar. Und deshalb ist es für mich dann auch folgerichtig gewesen oder auch verdient, dass Dennis Srebeni doch noch den Ausgleich für die Spielvereinigung Greuther Fürth erzielt. Die haben halt unter Heiko Vogel im zweiten Spiel den zweiten Punkt einsammeln. Es gibt ja jetzt einen Spruch, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wie gesagt, die Moral stimmt. Heiko Vogel hat da wieder so einen positiven Geist in die Mannschaft reinbekommen. endlich dann auch mal wieder ja, so ein externer Trainer. Ich bin zwar immer noch kritisch, weil ich würde das jetzt noch erstmal noch unter dem berühmt-berüchtigten Trainereffekt verbuchen, diese Leistungssteigerung. Bin aber durchaus bereit, wenn weiterhin die Ergebnisse stimmen und der Fußball sich dann auch in so weiter in diese positive Richtung entwickelt, das Fußballerische, dieses offensive Denken, glaube ich schon, dass ich dann auch dazu bereit bin zu sagen, ja, Stefan Fürstner, vor allen Dingen, du hast recht gehabt mit Heiko Vogel und ich hatte Unrecht, ist doch der passende Trainer für die aktuelle Situation bei euch. Und am Freitagabend gab es auch noch eine zweite sehr wilde Partie, die mich ebenfalls interessiert, nämlich Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig. Ein Duell im Abstiegskampf, die Dresdner. Ja, der Trend spricht so ein bisschen für die Dresdner, haben sich jetzt in den letzten Wochen stabilisiert, aber dann brauchte es halt auch in diesem direkten Duell zweier Krisener Clubs gegen Eintracht Braunschweig einen Sieg. Und um dann halt auch ja, diesen Trend der letzten drei Spiele, beziehungsweise dann vier Spiele so ein bisschen zu bestätigen, haben wir ja beim VfL Bochum erst gewonnen, dann zu Hause gegen Düsseldorf, jetzt zuletzt die Niederlage gegen Kaiserslautern. Und das war halt jetzt so ein Break-Even-Point-Spiel. Hat man jetzt wieder zwei Niederlagen in Folge, nachdem man zweimal zuvor gewonnen hat? Oder kann man diesen ja dann doch positiven Trend der letzten Spiele weiterführen? Leider ist Ersteres passiert. Man verliert dank einer oder aufgrund einer sehr schwachen ersten Halbzeit verdient mit 3:2 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig, weil ja, die Mannschaft in Durchgang 1 mit ihrer 3-4-3-System viel zu passiv war, sich hinten reindrängen lassen haben und dann, ja, wenn sie da mal gepresst haben, es viel zu halbherzig war, dadurch dann aber auch erst die Räume entstanden sind für Braunschweig und mit einem Yadimchi, Häuser und vor allen Dingen Christian Conte vorne wussten sie, wenn sich diese Räume ergeben, dann werden wir sie aber volle Pulle attackieren, richtig rangehen. Und das haben sie halt auch gemacht, wussten halt, wir können halt, wenn wir die Bälle hinter die letzte Abwehrkette der aufgerückten Dresdner spielen, wenn sie, wie gesagt, halbherzig gepresst haben, dann sind wir einfach brandgefährlich. Dann haben wir halt Jungs, die zum einen abschlussstark sind, das Tempo mitbringen, die Zweikampfstärke auch besitzen, wobei das war dann ja gar nicht nötig. Und so macht dann Christian Conte allein schon in der ersten halben Stunde zwei Hütten und sorgt für einen entspannten 2:0-Halbzeitstand für Eintracht Braunschweig, die sich jetzt wieder deutlich stabilisiert haben, ihre Formation gefunden zu haben, scheinen mit einem Memo Aydin und Gomez, eigentlich ja offensiver Mittelfeldspieler, auf der rechten Schiene, haben sie super Jungs über außen, die dadurch dann auch ordentlich Druck ausüben. Und auf der anderen Seite dadurch dann auch ein bisschen Druck von der eigenen Defensive nehmen, weil wir wissen alle, Angriff ist die beste Verteidigung, alte Fußballer-Floskel. Und das ist bei Braunschweig auf jeden Fall der Fall. Man merkt, sie stehen wieder etwas höher, attackieren früher, haben dadurch natürlich auch frühere Ballgewinne und können dann auch mal Druck von der eigenen Defensive nehmen. Trotzdem hat man dann vor allem Durchgang 2 gemerkt, wenn der Gegner plötzlich den Druck dann auch selbst erhöht, schwimmen sie ab und zu auch, wenn dann mal das Pressing, das Gegenpressing der Dresdner funktioniert, dann wird es halt auch gefährlich, weil eine Rückwärtsbewegung hat Braunschweig dann halt immer noch den einen oder anderen ja, Fehler oder haben Probleme drin. Und gerade durch die Umstellung auf Viererkette von Thomas Stamm, dadurch einen offensiven mehr auf dem Platz, wurde der Druck der Dresdner höher, haben sich auch dann belohnt, waren eiskalt von dem Tor. Wie gesagt, die Treffer von Lemmer, Fröhling zu Beginn der zweiten Halbzeit waren dann schon ein Nackenschlag, weil sie halt auch mit die ersten Abschlüsse waren. Und so hat sich dann auch eine offene Partie gebildet. Nach dem 2:2 ist Dresden wieder ein Ticken passiver geworden. Braunschweig hatte wieder ein paar Möglichkeiten. Und am Ende war es dann wirklich auch für mich persönlich ein richtiger Abnutzungskampf, bei dem Braunschweig dann halt auch das glücklichere Ende für sich hatte. Ein Koa trifft dann nach Eckball der Innenverteidiger, der zusammen mit Heiner Backhaus vor der Saison von Alemannia Aachen gekommen ist. Erzielt dann den viel umjubelten Siegtreffer in Minute 76. Und Braunschweig, ja, die sind einfach unangenehm zu bespielen, aber wenn sie dann mal auch den Ball haben und dann auch mal ihre kleinen Kombinationen ausspielen, dann wirkt das auch sehr spielstark. Also vor allem Memo Aydin, herausragender Transfer im Sommer, im Nachhinein vom FC Schalke 04 gekommen, da nicht richtig glücklich geworden in den letzten Jahren. Und jetzt bei Braunschweig, da blüht er auf. Das ging ja damals auch schon bei den anderen Ex-Schalkern im Tor, Ron-Torm Hoffmann und im Offensivmittelfeld Lino Tempelmann. Irgendwie können die sich da befreien, haben vielleicht auch weniger Druck medial, so scheint es zumindest von außen, und können dann halt auch einfach mal ja ihre gute spielerische Ausbildung nutzen und auch ja das Spiel der Braunschweiger mit viel Spielfreude bereichern. Wie gesagt, es geht viel über die Flügel, vor allem Durchgang 1 und Hälfte 2 haben sie dann noch etwas zentrumslastiger gespielt, wollten dann auch ein bisschen das Zentrum überlagern, weil Braunschweig dann ja auch Dresden auch so ein bisschen im 4-4-2-System gespielt hat und dann gegen so zwei Außenbahnspieler anzugreifen ist natürlich ein bisschen schwieriger. Dafür wurde die Mitte etwas luftiger und da hat dann Braunschweig seinen Heil gesucht. Am Ende war es eine sehr interessante, kurzweilige Partie an diesem Freitagabend, genauso schon wie Spielverhandlung Fürth gegen Hertha BSC Berlin, und in Summe hat es einfach super viel Spaß gemacht. Das war Werbung für den Zweitliga-Fußball, eine enge Liga mit natürlich auch viel Kampf, aber auch einigen spielerischen Glanzstücken, die dann zwischendurch wie so kleine Pralinen auf dem Bildschirm präsentiert wurden. Samstag würde ich gerne 2 von 3 Partien detaillierter besprechen. Magdeburg gegen Kiel. Machen wir ganz kurz. Am Ende 3:3. 2 Elfmeter für Kiel durch Zech. Und Patrick Sander und die Magdeburger, also wirklich ganz dick im Geschäft, machen das super. Kommen immer mehr offensive Elemente wieder mit rein. Mehr Positionsdruck haben, wie damals schon unter Christian Titz. Also scheint so, als wenn der erfahrene Patrick Sander die Mannschaft wieder so hinbekommt, dass sie ja ihre alten Tugenden oder ihre alte Spielweise, dieses super schnelle nach vorne spielen, dieses mutige Agieren, auch diese Spielkontrolle zu übernehmen, immer mehr wieder in deren Köpfe rein implementiert wurden oder wieder reaktiviert wurden im Gehirn der Spieler. Und deshalb macht es super Spaß. Kiel, wie gesagt, das Mittelmaß-Team in dieser Liga, absoluter Durchschnitt. Erzählen aber 3 Treffer, vor allen Dingen der Treffer von Skripski aus, ich weiß gar nicht, 25 Metern, wer den dann unter die Latte nagelt. Das war schon bockstark, aber klar, Kiel, da ist so ein bisschen der Spirit aus der Aufstiegssaison auch nicht mehr da, da fehlt so ein bisschen an Energie. Und nach der letzten Bundesliga-Saison, als man dann ja am Ende doch relativ klar abgestiegen ist, da ist so ein bisschen Tristesse da. Und das ist für mich eine absolute Übergangssaison bei den Störchen. Nichtsdestotrotz, also sie werden oben nichts mit zu tun haben, aber unten werden sie, glaube ich, auch genügend Punkte sammeln, weil sie dafür dann doch qualitativ zu gut sind und auch zu stabil spielen, dass sie dann am Ende irgendwo zwischen Rang 10 und 13, vielleicht 14 einlaufen werden. Und dann kommen wir zum Spiel. Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Kaiserslautern. Für manche Fußball-Enthusiasten, für manche Fußball-Konnoisseure einfach ein ehemaliges Bundesliga-Duell. Das erinnert immer an die guten alten Zeiten, wie man so schön sagt. Ich persönlich habe nie aktiv das Bundesliga-Duell zwischen Bielefeld und Lautern gesehen, weil ich erst seit der Saison 2006, 2007 aktiv die Bundesliga, also die erste Bundesliga, verfolge. Und da war entweder Bielefeld oder Lautern unterklassig. Und deshalb gab es dieses Duell so nie für mich. Aber in Liga 2 ist es schon ein kleiner Klassiker. Beide natürlich mit einer überragenden Fanbase. Für beide bedeutet das natürlich jetzt auch so ein bisschen in den letzten Wochen, ja, ist so die Euphorie ein bisschen abgeflacht. Gerade bei Bielefeld die überragende Saisonstart gehabt. Jetzt wird man so ein bisschen eingenordet, ist aber immer noch im gesicherten Mittelfeld zu finden. Und der erste FC Kaiserslautern, müssen ja immer noch auf ihren Top-Torjäger Ivan Pretanen verzichten, aber mit Nathan Skite, dem finnischen Messi, wie Sky-Kommentator Frank Buschmann ihn genannt hat, hat man einen überragenden jungen Offensivspieler, super Dribbler, wie halt schon der Name finnischer Messi sagt, im 1 gegen 1. Und damit kannst du natürlich auch mal so defensive Bollwerke knacken, weil der Junge dann halt auch einfach mal was Unvorhersehbares macht. Räume für die Mitspieler dadurch auch eröffnet, dass natürlich mittlerweile auch zwei oder drei Verteidiger auf ihn draufgehen und er dann trotzdem so die Übersicht hat und den besser postierten Mitspieler dann sieht, dadurch dann Räume auch öffnet. Aber in diesem Spiel waren beide auch eher so ein bisschen darauf bedacht, defensiv gut zu stehen, wenn gab es dann mal aus der zweiten Reihe Gefahr, vor allen Dingen der Abschluss von Russo, dem Sechser Schrägstrich, manchmal auch abkippenden Innenverteidiger in der Dreierkette, der einfach mal aus knapp 30 Metern abgezogen hat und der lauterer Keeper den Ball da knapp noch über die Latte lenken konnte. Das war so mit das Beste. Ansonsten war es dann halt auch wirklich viel Stückwerk. Es hat vor allen Dingen von der Spannung gelebt und den Fans bei der Teams. Die Stimmung war fantastisch, aber ja, aus spielerischer Sicht war es jetzt kein absoluter Leckerbissen. Beide Teams können diesen Punkt aber gut gebrauchen. Bielefeld gegen den Abstieg und Lautern behalten zumindest großen Kontakt zu den Spitzenplätzen. Mit diesem einen Punkt verlieren ein schwieriges Auswärtsspiel in Bielefeld einfach nicht. Und ich glaube, da wird noch der ein oder andere Favorit stolpern. Deswegen ist dieser Punkt, ich denke, in der Schlussabrechnung wird er noch sehr wichtig sein. Und deshalb können auch die Lautra-Fans für mich oder auch die Lautra generell stolz auf die Leistung der Mannschaft sein gegen einen schwierigen Gegner. Ich glaube, in den kommenden Spielen wird man auch offensiv wieder mehr sehen können. Vor allen Dingen, wenn dann auch ein Ivan Pretanen, ein absoluter Knipser, der aus nichts einfach Tore machen kann, wieder zurückkehren wird. Und dann kommen wir also zum allerersten Krisenclub. Und das ist der Karlsruher SC. Vergangene Saison so eine gute Runde gespielt. Und auch der Start in diese Saison war ordentlich. Und jetzt hat man unter der Woche einfach den sehr beliebten Co-Trainer und eng Vertrauten von Cheftrainer Christian Eichner, Zlatan Bajramovic, entlassen. Fans, Mannschaft und auch das komplette andere Trainerteam waren schockiert, fassungslos, dass Bajramovic dann auch einfach gegangen worden ist. Daniel Gordon ist jetzt interimsmäßig der weitere Co-Trainer. Aber das war natürlich schon ein riesen Nackenschlag und passt so ein bisschen auch in das Bild des KSC. Klar, immer noch auf Rang 8 in der Liga. Aber das wirkt momentan einfach nicht rund. Die letzten Spiele waren jetzt auch nicht so berauschend, dass man sagen könnte, das ist vielleicht ein kleiner Dämpfer in so einer Euphoriewelle. Die Mannschaft wirkte verunsichert. Ich meine, man ist zwar in Führung gegangen durch Bremens Leihgabe Opitz, der zweite Stürmer, an dem Schleusner gespielt hat. Da wurde aber vorher Foulspiel von Michael Weschenbach gepfiffen. Das war übrigens 20 Sekunden vor der eigentlichen Aktion. Und dazwischen war sogar noch ein Paderborner am Ball. Also das geht für mich eigentlich nicht. Aber ansonsten wirkte es einfach einfach unglücklich insgesamt. Ist ja nicht so, als wenn der KSC nicht wollte, aber irgendwie hat da so dieser Punch gefehlt. Und ja, wie gesagt, wenn du die letzten 4 Spiele nicht gewinnen konntest, also 4 Niederlagen in Folge hattest, dann bist du auch gerade nicht so voller Selbstbewusstsein. Das Glück war, dass Paderborn halt auch mit 3 Niederlagen in Folge hier nach Baden angereist ist und deshalb auch nicht so vor Selbstbewusstsein gestrotzt hat. Aber im Laufe des Spiels sind dann halt auch einige Dinge für den SC Paderborn gelaufen. Sei es die gelb-rote Karte für Schleusener kurz nach der Halbzeit, der im 16er weggerutscht ist. Direkt auch angezeigt hat, ja, ich bin weggerutscht, war keine Schwalbe. Und deine Schiedsrichter trotzdem gesagt hat, nee, Junge, das war eine Schwalbe und gibt ihm einfach gelb-rot. So, es bedeutet, du bist fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl, krisene Situation als KSC. Und dann ist natürlich klar, dass Paderborn dann auch merkt, okay, heute geht auf jeden Fall was. Dann natürlich auch ihre offensive Maschinerie gut angelaufen ist. Vor allen Dingen die Schienenspieler Obermeier, Koda haben ordentlich Druck gemacht. Koda, der immer wieder auch im 16er aufgetaucht ist, der dann schon 2 gute Kopfballgelegenheiten hatte und dann halt irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit nach Flanke des Innenverteidiger Felix Götzel nach vorne mitgegangen ist, einfach mal genutzt hat, den Ball dann zum 1-0 reingeköpft hat, kurz Zeit später dann auch direkt das 2-0 macht. Und dann habe ich als Zuschauer schon gemerkt, der Ofen ist aus. Dann sieht Franke auch noch eine gelb-rote Karte, also der KSC muss das Spiel in Unterzahl, also nur noch mit 9 Mann beenden. Und dann hat es Paderborn halt auch gut gemacht, haben den Ball zirkulieren lassen, wussten, der KSC wird jetzt auch viel hinten stehen, konnten dadurch natürlich dann auch ein bisschen offensiver agieren. Die letzte Kette ist nach vorne gerückt. Und ja, dann war es auch wirklich nur eine Frage der Zeit, bis der Paderborner mit dem 3-0 den Deckel drauf macht. Macht es dann auch relativ zeitig durch den linken Schienenspieler Obermeier. Also beide Schienenspieler treffen zum 3-0. Und am Ende macht dann Innenverteidiger Tjaak Scheller nach Eckball von Obermeier auch noch das 4-0. Gebrauchter Tag und Geschäftsführer Sport Mario Eggimann vom KSC hat danach gesagt, ja, dass Christian Eichner nicht zur Disposition steht als Trainer, also weitermachen darf. Boah, ich glaube aber, dass Eichner irgendwann von selbst sagen wird, ey Leute, ich mach das nicht mehr, weil das war schon, wie gesagt, seinen engsten Vertrauten ihm einfach wegzunehmen beim KSC. Dann läuft das momentan auch nicht so gut, wie gesagt, jetzt 15 Jahre lang in Folge, dass er vielleicht von sich aus sagt, ey Leute, ich glaube, ich war lang genug hier, meine Zeit als Trainer ist vorbei. Und das wäre natürlich für den KSC ein Riesenrückschlag, weil momentan wirkt es einfach so, als würde alles, was man sich die vergangenen Jahre aufgebaut hat, Stück für Stück auseinanderbröckeln. Dazu ist ja noch Kapitän Marvin Wanicek in einem absoluten Formloch. Und dann könnte es für mich sogar nochmal in Richtung Abstiegskampf gehen beim KSC. Und das wäre natürlich wirklich so ein Fehler, den man machen würde aus den letzten Jahren. Oder den man eigentlich abgestellt hat, nämlich nicht Hire and Fire, sondern Ruhe zu bewahren, wenn man wirklich Vertrauen in den Trainer hat und auch dem Trainer natürlich ein gutes Umfeld bieten. Der Trainer muss sich auch wohlfühlen. Und Christian Eichner, du hast halt gemerkt, als er dann übernommen hat, dann ging es ja Stück für Stück bergauf. Er hat so viel aufgebaut und jetzt kann alles in der verkürzten Zeit eingerissen werden. Und das wäre natürlich für so einen Traditionsclub wie den KSC sehr, sehr schade. Und auch die zweite Liga könnte ein großes Gesicht verlieren. Also das ist für mich so ein Team, was in der Rückrunde richtig abstürzen könnte und nochmal richtig tief in den Abstiegskampf rutscht. Dann sind wir schon am Samstagabend angekommen. Und das mache ich auch relativ kurz. Hannover 96 gegen VfL Bochum. Sorry an alle 96 und Bochum-Fans, vor allem an die Bochumer, weil ich ja letzte Woche auch schon das Spiel Bochum gegen Bielefeld ausgelassen habe. Aber ja, Flutlichtspiel, Topspiel, beide Mannschaften gut in Form. Am Ende 0-0, weil vor allen Dingen Hannover 96 Chancenwucher betrieben hat, einem sehr starken Timo Horn gescheitert ist, der einige unglaubliche Paraden ausgepackt hat. Hannover 96, klar vorne mit einem Matsuda auf der rechten Schiene, einen brutal torgefährlichen Außenbahnspieler gehabt, der natürlich auch aufgrund seines starken linken Fußes immer wieder in die Mitte gezogen ist und einige Abschlüsse genommen hat, auch im 16er zu finden war. Aber da ist man dann des Öfteren einfach an Timo Horn gescheitert, der es Weltklasse gemacht hat. Bochum ist offensiv diesmal nicht so viel eingefallen. Uwe Rösler hat wieder den großgewachsenen Stürmer Philipp Hofmann auf der Bank gelassen, dafür wieder mit Onyeka, Wertchen und Alpha Ruprecht so drei falsche Neune aufgestellt hat, die sehr variabel agiert sind. Aber gerade wenn du merkst, okay, jetzt so über das Spielerische läuft es nicht, wir kommen auch nicht richtig durch die Defensive durch, dann mal mit Flanken zu operieren und einen großgewachsenen Mittelstürmer zu haben, wäre vielleicht noch als Plan B-Mittel im Spiel gut gewesen. Klar, Hoffmann wurde später noch eingewechselt, aber ja, da wäre mehr gegangen. Trotzdem natürlich für Bochum weiterer Punkt. Der Trend geht deutlich nach oben. Für Hannover 96 natürlich ein kleiner Rückschlag, aber trotzdem ihre positive Serie behalten sie weiter bei.
Domes Darmstadt-Talk.
Kommen wir nun zum Lilien-Talk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und ja, am Sonntag hieß es dann zu Hause zum letzten Heimspiel des Jahres gegen Preußen Münster. Und ich war auch vor Ort mein allererstes Mal nach gut 10 Jahren am Böllenfalltor, im Merkstadion am Böllenfalltor. Die komplette Family war am Start und ich durfte sogar mit sehr viel Glück Fotos machen mit Florian Kohfeldt und einigen Spielern von Darmstadt 98. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Das war eigentlich jetzt schon mein Highlight in dieser Saison. Und jeder, der die zweite Liga kennt, weiß, wie stark Darmstadt diese Saison ist. Und gerade zu Hause hat man noch kein einziges Heimspiel verloren, entweder gewonnen oder unentschieden gespielt. Das zeigt die Festung Bölle, sie lebt. Und ja, das war auch gegen Preußen Münster wieder der Fall. Es gab schlussendlich ein 1:0, was aber mehr Krampf als Kampf war. Es war beides enthalten, es war ein Krampf teilweise. Es war aber auch ein Kampf von beiden Seiten. Gerade die erste Halbzeit, Darmstadt hatte die Chancen. Anfangs war es eher ein vorsichtiges Abtasten von beiden Mannschaften. Dennoch Darmstadt wusste um die Ballbesitzqualitäten von Preußen Münster. Doch auch Münster wusste eben um die spielerischen Qualitäten von Darmstadt, gerade nach Standards. Und da wurde es dann auch das erste Mal für Darmstadt, dann für Preußen Münster, brandgefährlich, denn Darmstadt nach einer Ecke, einer gut getretenen Ecke von Marco Richter, Pfeiffer dann ans Aluminium, also das hätte auch gut und gerne das 1:0 sein können, aber damit war es dann nicht schon, denn der Abpraller landete dann bei Niedberg und mit vereinten Kräften schafften es die Münsteraner irgendwie, dass dieser Schuss wieder ans Aluminium geht, also innerhalb von ein paar Sekunden Doppel-Alu für Darmstadt und das damit dann das 9. Mal Aluminium schon in dieser Saison für Darmstadt 98. Das ist Liga-Bestwert, aber ein Bestwert, den man nicht gerne haben möchte. 9-mal Aluminium nach 16 Spieltagen. Das ist wirklich schon sehr übel. Und dann noch kurze Zeit später dann nochmal eine Top-Chance, diesmal vorgelegt vom Korridor. Da muss Marco Richter deutlich mehr draus machen. Er rutscht am Ball unbedrängt vorbei. Den muss er reinmachen. Und zur Halbzeit hätte es mindestens mal 1:0 stehen müssen, wenn nicht sogar schon 2:0 stehen können. Somit geht es mit einem 0:0 in die Halbzeit. Ja, auch da in Preußen Münster kam dann sehr stark aus der Kabine. Hatte da dann auch gute Chancen, sich weiter nach vorne zu arbeiten. Das hätte Preußen Münster sich dann sogar fast noch erarbeitet. Doch Darmstadt hatte Glück und konnte das dann weiterhin gut verteidigen. Und Marco Richter letzte Woche an 2 Toren beteiligt. Und Marco Richter war dann auch am 1:0 beteiligt. Wiedermals Aluminium, also diesmal das 10. Mal Aluminium in dieser Saison. Nach 16 Spieltagen 10 Mal Aluminium. Ja, so, das zeigt die offensiven Qualitäten von Darmstadt, aber 10 Mal Aluminium, das ist dann natürlich schon sehr, sehr heftig. Aber diesmal konnte Korridor es nutzen. Richter ans Lattenkreuz. Korridor hat am schnellsten geschaltet. Und nach dem 1:0 hat man aber gemerkt, Preußen Münster, die wollen mehr. Die wollen hier mindestens mal das Unentschieden. Haben alles reingeworfen. Haben Darmstadt dann in die Hälfte der Linien richtig hereingedrückt. Darmstadt kaum noch zu Entlastungsmöglichkeiten gekommen. Und wenn, dann haben sie, man muss tatsächlich sagen, schlampig verspielt. Da kam ein Pass auf 3 Metern dann zum Gegenspieler oder der Pass kam nicht an oder ins Ausgespielt, unnötig. Ja, da saß man dann doch schon auf den Tribünen und dachte sich, ja, was ist denn hier los? Erste Halbzeit so drückend überlegen, Preußen Münster kaum Chancen gehabt. Ja, und nach dem 1:0, wie gesagt, hat dann fast nur noch Münster gespielt. Sie kam dann zu 2 Situationen, dann sogar noch Joshua Mees auch ans Aluminium. Da hat Darmstadt sehr viel Glück gehabt. Das hätte dann vielleicht sogar das verdiente 1:1 sein können. Aber schlussendlich steht ein 1:0 für die Lilien. Und wieder damit weiterhin zu Hause ungeschlagen. Jetzt wieder Tabellendritter. Also das ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Paderborn. Denn beide Mannschaften jetzt 32 Punkte. Darmstadt plus 11 Tordifferenz, Paderborn plus 10. Und nächsten Freitag, jetzt am Freitag, gibt es das Topspiel zum Jahresabschluss. Paderborn gegen Darmstadt. Tabellendritter gegen Tabellenvierter. Also das wird jetzt schon ein sehr, sehr vorentscheidendes Duell sein. Und das am letzten Spieltag in diesem Jahr, das verspricht schon einiges. Darmstadt muss dieses Spiel gewinnen. Zuletzt gegen die direkten Konkurrenten, nicht so wirklich punkten können. Gegen Schalke gab es eine 1:0-Niederlage, Elversberg 0:0. Gegen Kaiserslautern hat man 3:1 verloren. Gegen Hannover hat man dann wiederum 3:2 gewonnen. Also ein Sieg gegen Paderborn wäre eminent wichtig. Wichtig ist auch, dass Fraser Hornby dann gegen Paderborn wieder am Start ist. Also da kann Kofeld dann wieder aus den Vollen schöpfen. Ich bin sehr gespannt, ob er spielen wird. Marco Richter, Korridor und Malseider zusammen mit Liedberg machen das hier offensiv doch sehr gut. Also wir sind sehr gespannt.
Vielen Dank, Dome, für deine Ausführungen von Darmstadt 98 gegen Preußen Münster. Und wir widmen uns jetzt noch den beiden anderen Partien an diesem Sonntag und fangen an beim zweiten Krisenclub Fortuna Düsseldorf. Die waren auswärts bei der SV Elversberg zu Gast und am Ende erneut ein guter Auftritt von Düsseldorf. Viele Chancen, aber auch viel Wucher. Bedeutet, ja, nicht genutzt, die Möglichkeiten, die sie ihnen geboten haben. Und dann hat Elversberg dann auch mal das Glück eines Spitzenteams mit der einzig richtig guten Möglichkeit in Hälfte 2 durch den eingewechselten Otto Stange, Leihgabe vom Hamburg SV. Gewinnen sie mit 1:0 zu Hause. 3 ganz wichtige Punkte wieder im Aufstiegskampf. Bleiben Schalke auf den Fersen, sind mit Paderborn ganz oben mit dabei. Und ja, also zu Elversberg kann ich nicht so viel sagen, weil erneut ein ordentlicher Auftritt, spielerisch nicht ganz so stark, weil Düsseldorf es halt auch gut gemacht hat. Und das muss man halt sagen, Düsseldorf hatten super viele Möglichkeiten, gerade Cedric Itten in der ersten Halbzeit, 2 super Kopfballmöglichkeiten, die er beide aber nicht so richtig aufs Tor bringen kann. Dazu dann auch mal Distanzschüsse oder beziehungsweise Eckbälle von dem Florent Muslia. Und Markus Anfang hat ja auch viel spielerische Klasse auf den Platz gebracht. Rasmussen, Abbekamp, Muslia, das sind alles Jungs, die können aus nichts Chancen kreieren. Und ja, da fehlt es einfach auch an dem gewissen Glück. Da muss einfach mal, das ist ein abgedroschener Spruch, der Ball auch einfach mal irgendwie hinter die Linie kullern und dann ins Tor reingehen. Und vielleicht hilft ja dieser neue Impuls der Düsseldorfer Mannschaft, denn ja, spätestens seit dem heutigen Montag ist Sven Mislintat also neuer Geschäftsführer Sport und Klaas Allers mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Das Diamantenauge Sven Mislintat, ich glaube, das wird eine richtig wichtige Personalie. Man hat ja jetzt auch noch Sportdirektor Christian Weber entlassen. Bin mal gespannt, wen er alles so mitbringt, wie die Macht sich dann halt auch verteilt. Weil Mislintat, klar, so als wenn er als Scout unterwegs ist, so die Topspieler suchen, große Talente finden, das kann er gut. Aber schon beim VfB Stuttgart hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, so das große Ganze im Blick zu haben, das fällt ihm immer noch so ein bisschen, oder es fällt ihm schwer, weil er muss sich natürlich auch viel mit Gremien beschäftigen. Da geht dann halt auch viel außerhalb von Transfers ab, jetzt so als Geschäftsführer Sport, viel Verantwortung. Und da weiß ich nicht hundertprozentig, ob er dem gewachsen ist und wie viel Macht er dann natürlich auch abgibt, weil er wird ja mal so ein bisschen als ja machtgieriger Mensch bezeichnet, der möglichst alle Macht bei sich vereinen möchte, nichts abgibt. Und gerade dann natürlich auch, was so Transfers dann gibt, muss er natürlich dann auch nochmal enge Vertraute mitbringen, einstellen. Ich bin gespannt, ob es einen Sportdirektor geben wird oder wie die neue Position dann auch immer heißen wird. Wen er da mitbringt und vor allen Dingen auch in der Wintertransferphase, wo setzt er an im Kader? Weil im Tor super besetzt, auch im Mittelsturm. Hat mit Cedric Itten einen sehr guten Spieler. Gerade in der Anfangsphase der Saison hat er ja gut gescored. Mittlerweile fehlt so ein bisschen das Glück. Cela dahinter mit einem Dani Schmidt hat man auch ein gutes Talent. Vielleicht braucht man da halt wirklich auch noch so einen Zweitliga-erfahrenen Knipser, der vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, aber der dann einfach mal Dinger reinmacht. Der einfach die Treffer erzielt, der sich nicht viel Kopf macht, sondern der weiß, yo, gib mir den Ball im 16er und ich hau dir den einfach rein. Aber so einen zu finden, also so einen auf der Liste zu haben, sehr, sehr schwierig. Mir fällt da spontan auch keiner so richtig ein, wo ich sagen würde, boah, der könnte jetzt direkt helfen. Es gibt natürlich einige interessante, spannende Spieler in der Bundesliga. Bei Hoffenheim 2 Mokwa, ein großes Talent, aber wie gesagt, das ist ja nicht das gesuchte Profil, was ich vorhin skizziert habe, aber dem traue ich natürlich auch sehr viel zu. Dann vielleicht nochmal auf den Außenverteidiger-Positionen mit Lenz, Haya, ja, das wirkt für mich noch Lundahl, das ist in der Saison einfach nicht so gut, da fehlt es mir vor allem auch am offensiven Output, da kommt für mich zu wenig. Also ich darf vielleicht auch nochmal auf beiden Seiten mit jemandem zu beschäftigen. Und ansonsten sehe ich den Kader eigentlich als gut an. Im offensiven Mittelfeld, wie gesagt, Muslia, Appelkamp, das sind Top-Spieler. Auf der 6 Breithaupt, Ella Susi, Alexander Ruppolus. Das ist schon Qualität, die du da hast. So nur kann er auch noch Mohaya spielen. Das ist qualitativ und quantitativ für mich ausreichend. Also da nicht, aber dann, wie gesagt, Mittelsturm, Außenverteidigerposition, das sind so für mich die Baustellen, die im Winter angegangen werden müssten und vielleicht auch auf der Trainerposition. Wie gesagt, die Mannschaft macht das gar nicht so schlecht, aber ja, da fehlt es einfach so richtig, oder der Trainereffekt vollkommen verpufft. Anfang ist er seit dem 9. Spieltag da, hat also jetzt mittlerweile 8 Spiele Zeit und in der Anfangstabelle ist er auf Rang 18. Nur 4 Punkte, 5-11 Tore, die schlechteste Offensive. Defensiv sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber wie gesagt, insgesamt mit 13 Toren die schlechteste Offensive der Liga. Fortuna Düsseldorf, die in den letzten Jahren ja so viele Tore gemacht hatten. Sei es über einen Zolis, der ordentlich gescored hat. Rufen Hennings hatten sie, der brutal drauf war. Und dann diese ganze offensive Power irgendwie zu verlieren, das ist halt schon bitter. Ich würde mal immer noch wünschen, dass Daniel Thun zurückkommt. Das hat einfach super gepasst. Ich glaube, er ist zwar nur beurlaubt, also der Vertrag läuft noch. Für mich ist er aber der perfekte Trainer. Und vielleicht merken die Spieler jetzt auch, wo er weg ist, was sie an ihm hatten. Weil emotional sehr nah, aber auch taktisch hat er einige gute Dinge erzeugt. Wie gesagt, so dieser Rückschlag, Relegationsniederlage nach dem klaren Hinspielerfolg gegen VfB Bochum vor 2 Jahren, das hat schon so ein bisschen diese Stimmung gedrückt. Und wenn du da natürlich auch immer wieder die besten Spieler verlierst, klar. Aber Tune für mich insgesamt, er hat für mich immer das Maximale aus dieser Mannschaft rausgeholt. Und ich hoffe, dass Muslintat und Tune zusammenarbeiten können, weil Markus Anfang, ich glaube, das einfach verpufft, ohne natürlich auf ihn persönlich nochmal näher einzugehen. Da wisst ihr aus den vergangenen Folgen schon, was ich von ihm halte, gerade auch als Vorbildfunktion in der Corona-Pandemie zu sagen, ich bin geimpft, wobei er gar nicht geimpft war, dann noch auf dem Kölner Karneval feiern gehen, wo tausende Menschen waren und verantwortlich auch gegenüber der Gesundheit seiner Spieler. Deswegen für mich seitdem auch schon seit Bremer Zeiten dadurch menschlich vor allen Dingen unten durch. Und dann sind wir schon beim Herbstmeister, der FC Schalke 04 im Freundschaftsduell gegen den ersten FC Nürnberg. Übrigens geile Trikots. Ich glaube, das war das Stadtjubiläum der Stadt Gelsenkirchen. Ne? Brutale Choreo in der Schalke Nordkurve immer wieder. Das Schalke-Logo und dann da auf das Nürnberger Logo umgeschwenkt, also immer wieder, ich glaube, die hatten irgendwie Pappen mit so 2 Seiten. Geil, es sah unglaublich aus, die Stimmung war brutal, fantastisch. Nürnberg hat auch ein gutes Spiel gemacht, haben die Spielkontrolle übernommen, mutig von Anfang an gespielt, Schalke früh gepresst, hinten rein gedrängt, die da natürlich wieder weniger spielerische Elemente hatten, sondern wieder mehr lange Bälle natürlich auf die schnellen Stürmer wie Inzilla, Andrzej, Valentovic gespielt. Aber wie gesagt, Schalke brutal kompakt gewesen mit Loris Karius, wieder ein Keeper gehabt, der einen Sahnetag hatte. Ich erinnere mich nur an eine Szene, wo er raus sprintet und den Ball in Manuel Neuer Manier ins Aus prügelt. Also auch super mitgespielt, mitspielender Keeper gewesen. War somit der 4. Innenverteidiger praktisch teilweise. Und ja, Schalke, du hast einfach gemerkt, da ist einfach eine ganz besondere Energie auch zwischen Trainer, Mannschaft und Fans. Und das trägt die Knappen natürlich auch. Wie gesagt, es sieht nicht immer schön aus, sind nicht immer die ganzen Ballstaffetten. Aber, das muss man halt auch sagen, sie sind halt dann auch brutal effektiv in dieser Saison, sind geduldig. Warten ab, wissen, unsere eine Chance wird kommen und wenn sie da ist, werden wir sie nutzen. So dann ja auch beim 1-0-Siegtreffer durch Vitali Becker, wo Zilla den Ball dann schön in die Gasse spielt, Vitali Becker auf dem linken Flügel komplett frei ist und er den Ball dann schön mit seinem linken Fuß ins lange Eck zu seinem 2. Treffer in Folge verwandelt. Und ja, Schalke machen es einfach super. Also haben dann halt auch mit Ron Schallenberg ihren Ankerspieler wieder dabei gehabt, mit El Fawzi, haben die beiden zusammen vor der Abwehr alles weggeräumt, beide auch extrem laufstark. Schallenberg dann auch noch mit spielerischen Elementen drin, also auch als Spielgestalter und auch gerade die Schienenpositionen Vitali Becker und Valentovic, beide aus der eigenen Knappenschmiede, die sind unglaublich viel gelaufen und das ist halt auch ein Schlüssel, wie viele Kilometer die auch immer wieder abspulen, leiten können. Beispiel dafür darf natürlich auch der Innenverteidiger Nikola Katic, der sich in alles reinwirft, das öftere Mal behandelt werden muss. Aber da wird einfach 100% investiert, Maloch, wie man auf Schalke sagt. Und trotzdem ist es halt nicht nur dieses Malochen, sondern dann halt auch situativ ja, diese Geistesblitze zu haben, situativ dann halt auch mal schnell im Kopf zu sein und so dann die 1-2 Treffer, die man zum Sieg benötigt oder zum Punkt benötigt, ja, erzeugt. Und ja, Schalke 04 für mich die Überraschung der Hinrunde, ganz klar, und verdienter Herbstmeister und können jetzt natürlich auch am letzten Hinrundenspieltag mehr Punkte erreichen, als sie in der gesamten letzten Saison erreicht haben. Also da sieht man schon den brutalen Wert, den Geschäftsführer Sport Frank Baumann, Sportdirektor Juri Mulder, Trainer Mira Muslic und natürlich vor allen Dingen die Mannschaft hier, was sie so alles erreicht haben jetzt. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Christian Conte, der Außenstürmer von Eintracht Braunschweig. Hat in den letzten Wochen ja schon durch sein Tempo zu überzeugen gewusst und da jetzt auch sein kongenialer Sturmpartner Eredim Yardımcı wieder da ist, blüht er nochmal mehr auf, weil sie gegenseitig, also der eine geht tief und der andere bietet sich dann halt an und verlängert den Ball. Und diese Kombination passt einfach. Und gegen seinen Ex-Club Dynamo Dresden hat Conte wieder zu überzeugen gewusst. Mittlerweile ist er ja auch ein richtig guter Abschlussspieler. 2 Treffer beim Auswärtssieg bei Dynamo Dresden erzielt und damit auch Heiner Backhaus und Eintracht Braunschweig wieder viel Hoffnung im Abstiegskampf geschenkt. Und deshalb für mich auch ganz klar der kleine Riesingsgroßer der Woche, auch weil ich ihn in ihm sehr viel Potenzial sehe. Damals beim FC St. Pauli hat er schon angedeutet, dass er hervorragendes Talent hat. Wirkt manchmal immer so ein bisschen schludrig, so ein bisschen ja mit dem Kopf auch bei anderen Dingen, macht manche Dinge vielleicht etwas zulässig, etwas mehr Fokus auf den Fußball. Aber den scheint er ja jetzt bei Braunschweig auch gefunden zu haben und dann holt er halt auch sein ganzes Potenzial auf den Platz. Und wenn er das weiterhin so abruft, dann werden einige Bundesligisten da anklopfen. Da bin ich mir aber sowas von sicher.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich Vitali Becker, der Spieler von Schalke 04. Vitali Becker hat scheinbar sein Torinstinkt entdeckt und jetzt 2 Spieltage hintereinander ein Tor gemacht und jetzt sogar das entscheidende 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Und damit hat nicht nur Vitali Becker einen großen Schritt in seiner Karriereleiter gemacht, sondern auch Schalke 04 zur Herbstmeisterschaft geschossen. Damit erstmal herzlichen Glückwunsch an Schalke 04. Ich glaube, viele hätten das am Anfang der Saison so gar nicht vermutet. Mit starken 37 Punkten ist Schalke jetzt Herbstmeister. Eine starke Hinrunde bisher geliefert, an der Vitali Becker, wie gesagt, mit diesem 1:0 großen Anteil hat, kommt auch aus der Knappenschmiede, ist er seit Jahren bei Schalke 04, hat viele Jugendabteilungen durchlaufen, jetzt Profispieler und scheinbar nicht mehr wegzudenken auf der linken Außenbahn von Schalke 04 und dementsprechend auch der Spieler des Spieltags, Vitali Becker.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Dr. Robert Kampka, der Schiedsrichter der Partie Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig. Es war ein sehr brisantes Duell von Anfang an. Das hat man auch auf den Rängen gespürt. Beide mussten einen Sieg einfahren, um sich unten ein bisschen Luft zu holen. Beide stehen ja im nicht Abstiegskampf, also den Kampf um den Klassenerhalt. Und Braunschweig konnte dieses Duell schlussendlich mit 3:2 für sich entscheiden. Also es war viel drin. Doch Dr. Robert Kampka hatte von Anfang bis Ende eine klare Linie, was man ja sagen muss, bei solchen Spielen nicht immer einfach ist für einen Schiedsrichter. Doch er ist sich seiner Linie treu geblieben, gut mit den Spielern kommuniziert, seiner Linie wirklich treu geblieben, die Karten meines Erachtens auch gut verteilt, sehr ersichtlich, wofür es die Karten dann jeweils gab. Und auch auf den Rängen von den Trainern kam immer wieder Zwischenrufe. Das hat aber dann auch der 4. Offizielle sehr gut gemacht. Auch die Linienschiedsrichter haben ihre Aufgaben gut gemacht. Also ein starkes Kollektiv geführt von Dr. Robert Kampka. Dementsprechend für ihn der helle Pfiff für der Woche.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt. Kommen wir dann also zu den 11 Tornetzern. Der Tornetz Top 11 zum 16. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und back-to-back im Tor Timo Horn vom VfL Bochum. Bei Hannover 96 seine Bochumer das ein oder andere Mal vor dem Gegentreffer gerettet und damit auch einen Punkt festgehalten für das Team von Uwe Elrösler. Ebenfalls back-to-back dabei ist Vitali Becker vom FC Schalke 04. Der linke Schienenspieler hat bereits zum zweiten Mal in Folge getroffen, vergangene Woche in Düsseldorf, jetzt zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg und damit sogar die Herbstmeisterschaft für die Königsblauen gesichert. Defensiv gut gestanden und in der Offensive den ein oder anderen Impuls setzen können. Dann haben wir dazu noch zwei Innenverteidiger. Zum einen Patrick Nkur von Eintracht Braunschweig. Der junge Mann kam im Sommer von Alemannia Aachen zusammen mit Trainer Heiner Backhaus zu den Niedersachsen. Hat sich in der Endverteidigung festgespielt und jetzt auch seinen ersten Zweitligatreffer erzielt. Und dazu der zweifache Elfmeterschütze David Zech von Holstein Kiel hat doppelt getroffen, zweimal per Elfmeter beim 3:3 in Magdeburg und damit auch seinen Kielern einen Punkt gesichert. Die beiden Schienenspieler sind beide vom SC Paderborn, links Raphael Obermeier, ein Treffer, eine Vorlage und rechts Laurin Kurda, zwei Treffer beim 4:0 Sieg der Ostwestfalen beim KSC. Das offensive Mittelfeld bilden dann Mikael Cousins von Hertha BSC Berlin, der Strippenzieher der Hauptstädter und Branimir Högota von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Endlich ist der Schwede mal wieder als Führungsspieler und Unterschiedsspieler aufgetreten bei den Kleeblättern und hat dafür gesorgt, dass zumindest ein Punkt gegen die Herthaner gesichert werden konnte. Und vorne haben wir Christian Conte von Eintracht Braunschweig. Klar, kein Racingsgrößer der Woche, Doppeltorschütze. Auf rechts Felix Klaus von der Spielvereinigung Greuther Fürth, wieder ein enormer Antreiber gewesen. In der Anfangsphase etwas blass gewesen, aber dann, als es drauf ankam, war der erfahrene Mann da und hat die Fürther ebenfalls zusammen mit Branimir Gotha ein Unentschieden retten können. Und ganz vorne Lukas Schuler von Hertha BSC Berlin, Doppeltorschütze, ebenfalls beim Spiel Hertha BSC Berlin bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Das waren also die 11 Tornetzer des 16. Spieltags. Wenn ihr sie grafisch sehen wollt, schaut gerne heute ab 20 Uhr auf Instagram _Tornetz_. Da seht ihr alles nochmal grafisch. So, damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornetz-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und auch der kleine Bericht von Dome aus Darmstadt, der das Spiel Darmstadt-Nord gegen Preußen Münster besucht hat, war ganz interessant für euch. Ja, wir biegen jetzt schon auf die Zielgeraden ein am kommenden Wochenende schon der letzte Hinrundenspieltag und auch der letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr 2025. Also wir geben dann nochmal richtig Vollgas. Vergesst nicht, Dienstag bis Freitag in 90 Grad der Fußball-Ecken-Talk reinzuhören. Unserem News-Format auf Instagram, YouTube, TikTok, natürlich alle Kanäle auch in den Shownotes wie immer für euch verlinkt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bleibt wie immer sportlich, meine lieben Freunde. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz-Host Jan Klein-Resink.